Wie zeigt sich der Klimawandel in Binnengewässern? Tom Schadwell, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter von dem Umweltforschungszentrum UFZ in Leipzig und beschäftigen sich dort hauptsächlich mit der Forschung von Seen. Was zeichnet denn die Ökologie von Binnengewässern grundsätzlich aus?
Also was meiner Meinung nach die Ökologie am meisten auszeichnet, ist eine ausgeprägte Saisonalität. Also das heißt, im Winter ist alles ziemlich langsam, aber im Frühjahr, wenn das Licht ein bisschen ansteigt von der Sonne, die Temperatur auch, es kommt eine Durchmischung und Nährstoffe werden hochgebracht zum Beispiel und das planktische Leben explodiert. Und es kommt, was wir nennen, so eine sogenannte Frühjahrsblüte. Die Frühjahrsblüte bleibt aber nicht so lang, da kommt hinterher gleich andere planktische Lebewesen. Das sind kleine Wasserflöhe, die die Algen wegfressen. Und dann im Sommer hin kommt eine andere Lebensgemeinschaft in den See. Das sind oft eine bunte Mischung von Algenarten und Pflanzen und unter anderem auch Blaualgen. Und dann im Herbst verlangsamt sich das alles wieder und im Winter kommt das Eis und fängt wieder von vorne an.
Welche Veränderungen nehmen Sie durch den Klimawandel auch aktuell in den Binnengewässern in Deutschland wahr? Also was hat sich verändert seither?
Also das meiste oder offensichtlichste Veränderung durch den Klimawandel ist eine Zunahme der Temperatur. Das ist nicht nur im Sommer, sondern vor allem auch im Winter und im Frühjahr. Das hat allerdings relativ weitreichende Konsequenzen. Also zum Beispiel die Wachstumsphase von Seen, also von Frühjahr bis zum Herbst, die verlängert sich. Die Menge an Blaualgen, die erhöht sich ja auch. Was wir vor allem in tieferen Seen beobachten, ist ein Rückgang von Sauerstoff im tiefen Wasser. Das kann aber auch wiederum chemische Auswirkungen haben, zum Beispiel eine höhere Nährstoffrückführung in den See und wiederum mehr Wachstum. Was ich aber auch sehr deutlich finde, was man jetzt schon gut merken kann, finde ich, ist ein Rückgang der Eisbedeckung. In den 80er Jahren zum Beispiel war eine Eisbedeckung auf dem Berliner Müggelsee zum Beispiel eine regelmäßige Ereignis. Und ein Winter ohne Eis war eher die Ausnahme. Also wenn ich mir über die bestimmte Zeitreihe denke, von 1975 ungefähr bis zum 1900, also ungefähr Jahr 2000, waren nur auf dem Berliner Müggelsee, ich glaube, 3 eisfreie Jahre. Das kommt häufiger inzwischen vor. In den letzten Jahren, glaube ich, gab es wenig Eis.
Welche Bedeutung hat diese Eisphase oder diese Winterruhe für das Binnengewässer?
Das ist eine sehr interessante Frage und wir wissen es nicht sehr genau. Das liegt daran, dass wir wenig Daten von den Winter haben. Aber das ist eine sehr aktive Forschungsbereich. Wir untersuchen das auch. Es war immer die Meinung in Vergangenheit, dass im Winter ein See schläft, da passiert nichts. Das ist aber auf keinen Fall so. Da passiert sehr vieles unter dem Eis. Und ein Rückgang des Eises hat starke Konsequenzen für das Ökosystem und das planktische Leben. Was genau das sind, können wir nicht genau sagen. Aber das wird eine Frage für aktive Forschung.
Auf welche Veränderungen müssen wir uns zukünftig einstellen? Also wenn es so weitergeht wie bisher. Es erschien ja jetzt gerade Anfang August auch der Bericht des IPCC, in dem es heißt, dass die Erderwärmung von 1,5 Grad schon im Jahr 2030 zu erwarten ist. Also 10 Jahre früher als prognostiziert. Auf was müssen wir uns einstellen?
Also wir sehen auf jeden Fall eine weitere Zunahme der Wassertemperatur. Die Wassertemperatur an der Oberfläche von Seen folgt relativ gleichmäßig die Lufttemperatur. Also wenn die Lufttemperatur um 1,5 Grad steigt, dann steigt auch die Wassertemperatur ungefähr so viel, plus minus. Die Temperatur in der Tiefe, es wird auch wärmer, aber nicht so stark wie an der Oberfläche. Aber das klingt nicht viel, aber das kann auch relativ viele Auswirkungen haben. Also zum Beispiel, wenn es um die Eisbedeckung geht, wie ich gesagt habe, das eisfreie Jahre in Deutschland in vielen bestimmten Seen eher die Ausnahme waren, bis zum Ende des Jahrzehnts, bis zum Ende des Jahrhunderts, wird es eher der Regelfall. Eine Eisbedeckung auf dem See wäre eher eine Ausnahme. Vielleicht, wir haben es jetzt für ein paar Seen berechnet und ich denke, das war ungefähr nur einmal alle 10 Jahre. Was wir auch beobachten werden, ist eigentlich eine weitere Steigerung von den Sachen, die ich schon mal erwähnt habe. Also eine Abnahme vom Sauerstoff, das kann schlimme Auswirkungen haben für bestimmte Arten. Und wir werden auch mehr Blaualgen im Sommer sehen. Ich denke, was wir dann auch, das haben wir jetzt auch untersucht, ist eine Zunahme von Extremereignissen. Also Extremereignis hier im See ist zum Beispiel eine Hitzewelle. Hitzewellen, die kennen wir in der Luft, aber das Gleiche kann in einem See vorkommen. Das heißt nicht, dass es da 40 Grad warm wird im See, das heißt aber, dass der See ungewöhnlich warm wird. Das muss aber auch nicht in den Sommer beschränkt sein, sondern kann auch im Winter vorkommen. Es muss nur ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit sein. Und wir haben mit Modellen Klimaprojektionen berechnet. Das heißt, wir gucken in die Zukunft, wie solche Hitzewellen in Seen entwickeln werden, bis zum Jahr ungefähr 2100. Und was wir sehen, wenn es weiter so geht wie bisher, dann werden diese Seenhitzewellen in manche Seen eigentlich der Regelfall. Bis zu 40% der Seen global könnten in eine mehr oder weniger permanente Hitzezustand versetzt sein. Wenn wir aber das schaffen, die Erwärmung und Kohlendioxidausstoß zu begrenzen, dann könnten wir diese Hitzewellen schon stark, die Beschleunigung zu begrenzen.
Klares Wasser und eine kühle Erfrischung. So macht das Baden im Sommer Spaß. Jetzt sprachen Sie die ganze Zeit von Hitzewellen im See. Wird eine Abkühlung in Zukunft auch noch möglich sein oder wird der Mensch sich in Zukunft nur noch im künstlich gekühlten Wasser abkühlen können?
Ja, ich denke, das Baden im Sommer wird man in Zukunft auch noch machen können. Allerdings rechne ich mit Einschränkungen. Also bei bestimmten Bedingungen im Sommer, zum Beispiel sehr heiße Lufttemperaturen, das sehen wir jetzt schon, treten einfach Blaualgenblüten verstärkt auf. Und wenn das passiert, muss man Badeverbote verhängen. Ich würde damit rechnen, dass solche Badeverbote häufiger stattfinden und an mehr Seen als sonst. Das heißt, dass man wahrscheinlich in den ganz warmen Monaten auf bestimmte Seen, die noch offen sind, einfach ausweichen. Ansonsten denke ich, dass die Anzahl der Badetage insgesamt zunehmen wird. Das heißt, die Schultersaison vor und nach dem Sommer werden auch verlängert sozusagen. Das aber wiederum hat Einfluss, das erhöht den Druck auf die Ökosysteme im See, wenn mehr Menschen das als Badeort benutzen.
Ja, für den Menschen sind die Seen oder ja die Binnengewässer eine nette Abkühlung. Für andere Lebewesen sind die Binnengewässer aber der einzige Lebensraum. Welche Arten sind denn von dem Klimawandel in den Seen besonders betroffen und was bedeutet das auch für das Ökosystem?
Die Arten, die besonders betroffen sind, sind, denke ich, die Arten, die eine bestimmte Nische besetzen müssen. Das heißt, sie sind relativ eingeschränkt auf eine bestimmte Jahreszeit oder eine bestimmte Wassertemperatur. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, dieser Lebensraum, dann müssen sie dann ausweichen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das könnte bestimmte Kaltwasserfische sein. Wenn das Oberflächenwasser zu warm wird, dann müssen sie tiefer schwimmen, wo das Wasser kühler ist. Da aber hat man das Problem, dass der Sauerstoff im tiefen Wasser geringer wird. Und es kann sein, dass da keine bestimmte Tiefe mehr sind, wo sie die richtige Temperatur haben und gleichzeitig genug Sauerstoff. Solche Arten werden unter Klimawandel leiden. Es gibt aber auch Probleme, zum Beispiel die Wasserflöhe zum Beispiel im Frühjahr. Die kommen immer so ungefähr im Juni und sie sind auf die Frühjahrsblüte angewiesen als Nahrungsquelle. Wenn die Frühjahrsblüte viel früher kommt, dann entfällt diese Nahrungsgrundlage etwas. Da können auch Auswirkungen für kleine planktische Lebewesen haben. Was wir auch sagen können, ist, dass Generalisten oder Arten, die besonders gut mit warmem Wasser umgehen können, die werden ja vordringen und andere Arten, die nicht so gut angepasst sind, zurückdrängen. Also wir könnten mit einer Änderung der Artenzusammensetzung im Ökosystem rechnen. Und das sind getrieben von komplexen Vorgängen, die wir kaum vorhersagen können. Was wir da schon auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir eine Veränderung beobachten werden.
Sie sprachen vorhin von Hitzewellen in den Seen. Wie sieht so eine Hitzewelle genau aus in dem See?
Das ist eine gute Frage. Das ist nicht genau, wie man sich vorstellt vielleicht, dass es ungewöhnlich sehr warmes Wasser ist. Das kann sein, dass es für den Monat April besonders warm ist. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Eine typische Apriltemperatur könnte so 6 Grad Celsius sein. Das ist nicht besonders warm. Aber es reicht, wenn zum Beispiel 9 Grad Celsius erreicht wird. Das würden wir eine Hitzewelle nennen, wenn es ungefähr einmal alle 10 Jahre auftritt. Die Definition ist ein bisschen komplex, aber es bedeutet, dass für eine bestimmte Jahreszeit einfach das ungewöhnlich warm wird. Eine Hitzewelle kann also auch im Winter auftreten, wenn 5 Grad ungewöhnlich warm ist für einen bestimmten See. In Zukunft werden die Hitzewellen an Intensität zunehmen. Das heißt, die Temperatur wird höher, aber auch die Dauer wird länger. Also zum Beispiel, wenn eine typische Hitzewelle für den Sommer ungefähr 3 Grad über Durchschnitt sein wird und ungefähr eine Woche andauern wird, dann in Zukunft könnte das so aussehen, dass es ganze 3 Monate andauert und nicht nur 3 Grad Celsius wärmer, sondern bis zu 5 oder 6 Grad Celsius wird.
Das hört sich für mich nach einem enormen Anstieg von Temperaturen an. Und da drängt sich bei mir sofort die Frage auf, welche Bedeutung haben die Seen auch auf das globale Klima, gerade jetzt im Hinblick darauf, wenn die Seen, die Temperatur der Seen immer mehr steigen und damit verdampft ja auch das Wasser. Das heißt, es wird dann ja auch potenziell weniger Wasser auf der Erde sein. Wie wirkt sich der See auf das globale Klima aus?
Seen oder Binnengewässer haben schon einen Einfluss auf das globale Klima. Sie bilden eigentlich einen sehr kleinen Anteil vom Landfläche. Aber relativ dazu haben sie eine relativ große Rolle. Und das liegt daran, dass Wasser unheimlich viel Wärme aufnehmen und speichern kann. Das heißt, dass Seen und Binnengewässer eher eine dämpfende oder puffende Wirkung auf das Klima haben. Sie haben recht, dass eine höhere Verdünstung stattfindet. Das heißt, dass wir zum Beispiel weniger Wasser in unseren Binnengewässern in bestimmten Gebieten haben werden. Aber die Luftfeuchtigkeit wird auch ansteigen. Wärmere Luft kann auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das spielt eine größere Rolle in bestimmten Gebieten auf der Erde. Ich denke jetzt zum Beispiel an das tibetische Plateau in westlichen China. Das ist ein Gebiet, das sehr, sehr hoch ist, von der Elevation über 4000 Meter hoch. Und es sind sehr, sehr viele Seen auf diesem Plateau. Und diese Seen regeln das Monsunsystem und haben somit einen Einfluss auf das globale Klima. Also das stimmt schon, dass Binnengewässer einen Einfluss auf das globale Klima haben.
Was müsste heute noch getan werden oder generell getan werden, um die Veränderungen aufgrund des Klimawandels in den Binnengewässern aufzuhalten? Also was für Maßnahmen bräuchte es?
Das Wichtigste ist, dass wir eine starke Klimapolitik betreiben. Wir müssen den globalen Ausstoß von Kohlendioxid begrenzen, weiterhin. Und wir müssen die Erwärmung so viel wie es geht verlangsamen. Aber das würden wir ja nicht aufhalten können. Es gibt aber auch andere Sachen, die wir machen können. Also eine resiliente See, ein gesunder See mit einem gesunden Ökosystem ist auch resilienter gegenüber Klimawandel. Wir könnten den Grad der Verschmutzung oder die Nährstoffzufuhr in den Seen verringern. Das wird auch zum Beispiel das Auftreten von Blaualgen im Sommer reduzieren. Also wir könnten einfach, indem wir ein gutes Gewässermanagement betreiben, die Seen auch gegenüber von Klimawandel resilienter machen.
Für alle Hörenden, die gerade zuhören und die vielleicht auch in der Nähe eines Sees wohnen oder immer wieder gerne auch an einem See spazieren gehen oder vielleicht auch eine gewisse Form von Verantwortung auch gerne übernehmen wollen würden für den Erhalt der Seen. Was kann da realistisch getan werden von der Zivilgesellschaft?
Man kann, denke ich, kleine Sachen machen, die ja viel helfen. Also man kann zum Beispiel weniger Wasser verbrauchen, die Wasserleitung ein bisschen weniger offen lassen. Das verringert auch die Menge an Abwasser, das wiederum in die Oberflächengewässer eingeleitet wird. Und letztendlich auch verringert den Druck auf unsere Binnengewässer. Vielleicht eine andere Sache, was man machen kann, ist, wenn man sich wirklich dafür interessiert, es gibt immer wieder Projekte von sogenannten Citizen Science oder Bürgerwissenschaft. Wir verbringen viel Zeit und Geld in Daten zu sammeln. Und eine Möglichkeit, dass uns Wissenschaftler viel hilft, ist, wenn Bürger sich gerne engagieren möchten in bestimmten Projekten und für uns Daten sammeln. Das kann sehr einfache Sachen sein, wenn wir regelmäßig auf dem See sind, dass wir sie Probenahmegeräte schicken und sie schicken es mit der Post zurück oder ähnliche Sachen.